offizielle Startdatum für Starship Flug Nummer 10. Chip 37 meistert letzte Hürde vor Starship Flug 10. Der Countdown läuft. Starbase wird aufgerüstet, alles für die nächste Starship-Generation. Deutsche Rollstuhlfahrerin fliegt ins All. Blue Origin legt nach, Startdatum für New Glenn 2 steht fest. Gelingt diesmal die Boosterlandung. Mini-Shuttle der US Space Force startet am 21. August. Was steckt hinter X-37B? Ariane 6 startet MadOp, Europas Antwort auf US-Rückzug aus Klimaschutz. NASA sucht Recycling-Idee für den Mond, das Müllproblem im All. Planet bei Alpha Centauri entdeckt, ist das unser nächster Nachbar? Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrecht startet, dein Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Während in der Starbase die Infrastruktur wächst, hat sich Chip 37 in dieser Woche mit Vollgas auf seine Flugfreigabe zubewegt. Nach dem Austausch eines defekten Cryo-Schlauchs in der Nacht zum 13. August gelang am frühen Morgen der erfolgreiche Spin-Prime-Test mit allen 6 Raptor-Triebwerken. Dieser Zündvorbereitungstest, der simuliert die Treibstoffzufuhr unter realen Bedingungen ohne einen eigentlichen Zündungstest oder eine eigentliche Zündung des Triebwerks. Ja, nach einem vorherigen Fehlversuch nur einen Tag zuvor war die Erleichterung bei allen Starbase-Fans groß. Der Test war nötig geworden, da sich SpaceX nach dem Static Fire von Chip 37 für einen Triebwerkswechsel entschieden hat. Booster 16 selbst wartet seit Tagen im Rocket Garden hinter dem Megabase auf den nächsten Schritt. Mit der Demontage des Test-Pad-Adapters am 15. August wurde Pad 1 in der Zwischenzeit für die Integration des Booster 16 vorbereitet. Da muss natürlich noch einiges passieren, damit der Booster dort integriert werden kann. Es gibt nun auch ein offizielles Startdatum. Laut SpaceX könnte der Starship-Start Nummer 10 schon am Sonntag, den 24. August, erfolgen. Das Startfenster, das öffnet sich dann um 1.30 Uhr deutscher Zeit am Montagmorgen. Das ist also schon der 25. August. Der Livestream, der beginnt wie gewohnt etwa eine halbe Stunde vorher von SpaceX. Wir fangen natürlich früher an. Nach dem Verlust der Oberstufen auf den Flügen 7, 8 und 9, ja, und dann der Explosionsanomalie bei dem Static Fire Test von Chip 36, da hat SpaceX laut eigenen Angaben umfangreiche Änderungen an Hardware und Abläufen umgesetzt. Ziel höhere Zuverlässigkeit und die Möglichkeit, mehr Daten in einem einzigen Flug zu sammeln. Die erste Stufe der Super Heavy Booster, die wird wieder nicht zur Startrampe zurückkehren, sondern direkt den Golf von Mexiko anpeilen. SpaceX möchte gleich mehrere Landeexperimente wagen. Zuerst ein Boost-Back-Burn mit neuer Flugbahnoptimierung. Das soll dann zu weniger Treibstoffreserven führen und dann mehr Treibstoff für den Aufstieg, was künftige Nutzlasten vergrößern könnte. Dann die Landung selbst. Einer der 3 zentralen Raptor-Triebwerke soll absichtlich deaktiviert werden, um zu testen, ob ein Triebwerk aus dem mittleren Ring übernehmen könnte. Beim letzten Test soll der Boost dann sogar nur noch mit 2 einzelnen Triebwerken schweben, bevor er dann aus geringer Höhe ins Wasser fällt. Durch die Probleme der Oberstufen auf den Flügen 7, 8 und 9 werden wir natürlich gespannt auf die Oberstufe schauen. Auch die Oberstufe, die soll vor mehreren Premieren stehen. Erstmals soll eine Nutzlast ausgeworfen werden, 8 Starlink-Simulatoren. Das Ähnliches sollte ja bei Flug 9 erfolgen, wurde dann aber von der Flugsteuerung abgebrochen, nachdem die Oberstufe außer Kontrolle geriet. Zusätzlich ist ein Neustart eines einzelnen Raptor-Triebwerks im All geplant. Ja, und der Wiedereintritt, der wird wieder bewusst härter geplant als nötig. Mehrere Hitzschutzkacheln, die wurden entfernt, um gezielte Schwachstellen zu testen. Und neue metallische Kacheltypen, darunter eine mit aktiver Kühlung, fliegen mit. Ein Abschnitt der Kachelreihe wurde zudem mit einer abgeschrägten Kante versehen. Eine mögliche Lösung für Hotspots, die bei Flug 6 entdeckt wurden. Sogar die Catch-Fittings, also die Haltepunkte für eine zukünftige Landung, ein Einfangen am Lande- und Startturm, sind diesmal in funktionsfähiger Form mit dabei, um ihre thermische und mechanische Belastung bei so einem Flug zu prüfen. Die Flugbahn beim Wiedereintritt, die ist darauf ausgelegt, die hinteren Steuerflächen bis an ihre strukturellen Grenzen zu bringen. SpaceX will so Erkenntnisse gewinnen, die für eine Rückkehr des Starships zur Startrampe entscheidend sind. Gelingt es, diese und die Booster-Test erfolgreich zu absolvieren, wäre das ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer vollständig wiederverwendbaren, schnell startbereiten Rakete. So ja noch nie da gewesen. Ja, und während dieser Start mit der aktuellen Hardware vor der Tür steht, wächst in der Star Factory in Texas bereits die nächste Generation an Starship-Hardware heran. Auch Starship-Hardware-Neuigkeiten gab's. Am 13. August veröffentlichte SpaceX erstmals Hardware-Bilder der neuen Gitterflossen, der Gridfins. Diese neu gestalteten Gitterflossen, die sind jetzt 50% größer und widerstandsfähiger. Der Plan von SpaceX, von derzeit 4 auf nur noch 3 Gitterflossen zu reduzieren, ist seit dem letzten Starbase-Update nach Flug 9 bekannt. Jetzt kennen wir auch den Grund. SpaceX schreibt, die Anzahl der Flossen, die wurde von 4 auf 3 reduziert, um die Fahrzeugsteuerung zu verbessern und gleichzeitig einen steileren Anstellwinkel beim Abstieg des Boosters zu ermöglichen. Die Position wurde ebenfalls leicht geändert. Durch eine niedrigere Positionierung weiter weg von der Booster-Oberseite wird die Hitzeeinwirkung beim Hot Staging reduziert. Nachteil: der Flossenschaft, der Aktuator und die krafteinleitende Struktur, die werden jetzt im Methantank des Boosters liegen. Das Testgelände Massys wird seit der Explosion von Chip 36 komplett überarbeitet. Luftaufnahmen von dieser Woche zeigen einen vollständigen Umbau der dortigen Tankfarm. Nicht nur als Folge der Explosion von Chip 36, sondern außerdem offenbar als Vorbereitung auf die kommende Block 3 Generation der Starship Oberstufen. Diese erwartet man ja mit bedeutenden strukturellen und thermischen Verbesserungen. Apropos thermische Verbesserungen für den Wiedereintritt, kein Starship, aber ein Raumflugzeug startet SpaceX in der kommenden Woche. Am 21. August soll das robotische Raumflugzeug X-37B zu seiner achten Mission starten. Die Mission USS Space Force 36, die dient erneut der Erprobung neuartiger Technologien. An Bord befinden sich ein Hochleistungslaser-Kommunikationssystem für den Datenaustausch zwischen Satelliten sowie ein Quantensensor zur Navigation mit bislang unerreichter Präzision. Durch sehr präzise Beschleunigungssensoren kann auch ohne GPS von einer bestimmten Initialposition errechnet werden, wo sich ein Fahrzeug befindet. Je genauer der Sensor, umso exakter die Positionsbestimmung. Das militärische Mini-Shuttle gilt als Testplattform für kritische Raumfahrttechnologie und ermöglicht der US Space Force, Konzepte für wiederverwendbare Systeme unter Realbedingungen zu testen. Frühere Flüge zeigten bereits seine Vielseitigkeit, vom experimentellen Aerobraking bis zur Erforschung weltraumgestresster Pflanzensamen. Mit über 4200 Tagen im Orbit ist das X-37B nicht nur das dienstälteste Raumflugzeug seiner Klasse, sondern auch ein strategischer Asset mit Signalwirkung, nicht zuletzt in Richtung China, das ja über ein ähnliches Fahrzeug verfügt. Manchmal fragt man sich, war das schon alles? Ich bin Ende 30, ich habe einen Job, ein Kind, ein Leben mit Routinen, aber auch diese eine Stimme im Kopf, die immer wieder sagt, da geht doch noch was. Früher, da war ich Leistungssportler, habe alles gegeben, trainiert, geschwitzt, mich durchgebissen. Ja, und dann hatte das Leben einen neuen Plan für mich. Prioritäten hatten sich verschoben und der Alltag hat übernommen. Ich will mit guter Ernährung und viel Sport meinen Körper zurückerobern, stärker werden, fitter, klarer im Kopf. Ja, und mehr Muskeln dürfen es auch wieder sein. Zu meinen Zielen, da passt perfekt das Kraftpaket von Naturtreu. Die Kombination aus Kreatinmonohydrat und einem durchdachten Aminosäurenkomplex, die ist jetzt ein fester Bestandteil meiner Routine. Das ultrafein und geschmacksneutrale Kreatinpulver, das lässt sich super in Getränke einrühren. Aminokraft liefert mir 8 essentielle Aminosäuren und Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Klar, Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Das in Hamburg gegründete Unternehmen Naturtreu bietet dir eine riesige Palette an in Deutschland entwickelten und hergestellten Produkten frei von überflüssigen Zusätzen. Überzeug dich selbst, mit meinem Link und dem Code senkrecht10 bekommst du 10% Rabatt. Sportlich angreifen, es ist kein Neustart, es ist ein Comeback. Für mich, für mein Wohlbefinden und für das gute Gefühl, die Kontrolle zurückzugewinnen. Wir kommen zu den Starts der vergangenen Woche. Am Montag, 11. August, da startet von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit weiteren 24 Satelliten für Amazons Kuiper. Am Mittwoch, 13. August, da hob in Kourou Ariane 6-2 ab. Ich habe über einen Livestream nachgedacht, aber die Zeit 2.37 Uhr in der Nacht auf Mittwoch, da war mir dann das doch zu krass. An Bord der Ariane 6 der europäische Wettersatellit MEDOP SGA-1. MEDOP SGA-1 ist der erste von 6 Satelliten der zweiten Generation des polar umlaufenden Wettersatellitensystems von EUMETSAT und der ESA. Mit an Bord ein Dreifachscanner mit 2 Fischaugenteleskopen, der Aerosole und Wolken aus mehreren Blickwinkeln analysiert. Besonderes Augenmerk gilt auch der MET-Image-Kamera, die Gehacktes aus dem Orbit erkennen kann. Ha, ich habe wieder deine volle Aufmerksamkeit. Natürlich Käse, was ich da erzählt habe. Die MET-Image-Kamera mit ihren 20 Spektralkanälen und einer Auflösung von 500 Metern, die erkennt Wolken, Wasserdampf, Vegetation, Waldbrände, Oberflächentemperatur und mehr. Und das in Echtzeit und mit nie dagewesener Präzision. Ja, und wozu das Ganze zum Beispiel für die Verbesserung von Kurzfristvorhersagen und Frühwarnsystemen bei Extremwetter? Der erste Signalempfang ist bestätigt, MEDOP SGA-1 ist einsatzbereit. Ein starkes Signal für Wissenschaft und Klimaüberwachung und den Alltag von Millionen von Menschen. Ja, und da sich die USA ja politisch von der Klimaforschung verabschiedet haben, wird Europa seinen Platz an der Spitze der nicht-militärischen Erdbeobachtung wohl nicht so schnell verlieren. Ebenfalls am 13. August brachte ULA mit einer Vulcan-Rakete die militärische Nutzlast USSF 106 für die US Space Force ins All. Es war der erste Start der Rakete für das Pentagon. An Bord als Hauptnutzlast NTS-3. Das ist das erste experimentelle Navigationssatellitensystem des Pentagons seit fast 50 Jahren. Außerdem der erste vollständig umprogrammierbare Satellit für Ortung, Navigation und Zeitgebung. Ebenso am 13. August startete China seine größte einsatzbereite Trägerrakete, die Langermarsch 5B, an Bord Internetsatelliten der Satnet-LEO-Konstellation. Am Donnerstag, 14. August, brachte SpaceX von Vandenberg weitere Starlinks in den Orbit. Nur Stunden später, gleichfalls am Donnerstag, folgte ein weiterer Starlink-Start von Cape Canaveral. Diese Starts, diese Doppelstarts, die werden in Fachkreisen Back-to-Back, das heißt Rücken an Rücken, genannt. Am Freitag, den 15. August, meldete sich Landspace mit einem weiteren Flug ihrer Methanrakete Suki 2E vom Jinquan Satellitencenter zurück. Aber es hat nicht sollen sein. Die Rakete, die flog nicht wie geplant und der Flugtest, der schlug wohl fehl. Die genauen Ursachen, die werden derzeit noch untersucht. Es war der erste Fehlstart der Rakete seit dem Jungfernflug im Dezember 2022, der auch ebenfalls fehlschlug. Danach hatte die Rakete viermal erfolgreich den Orbit erreicht. Den Wochenabschluss bildete ein Start am Samstagmorgen, 16. August, Cass Space, startete von Jinquan aus eine Kinetica 1. Nutzt das ist mir nicht bekannt. Wo wir bei Raketenstart sind, wir haben endlich ein offizielles Startdatum für die zweite New Glenn-Mission. Die knapp 100 Meter hohe Super-Schwerlastrakete von Blue Origin. Am 29. September soll die Rakete, die beiden von Rocket Lab für die NASA gebauten Escapade-Sonden, starten. Blue veröffentlichte diese Woche eine Aufnahme der R-Stufen-Landebeine. Klare Ansage für diesen Flug, die erste Stufe, die soll erfolgreich landen. Das wäre eine enorme Leistung. SpaceX benötigte 20 Flüge der Falcon 9, bevor ein Booster erfolgreich gelandet ist. Der damals geflogene Booster BC-19, der ist nicht erneut geflogen und steht heute vor dem SpaceX-Gebäude in Hawthorne, Kalifornien. Ja, das ist traurig. Die erste Landung auf dem Blue Origin-Drohnenschiff Jacqueline, die wird die Namensgeberin der Plattform nicht mehr erleben. Die Mutter von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Jacqueline Bezos, die starb diese Woche im Alter von 78 Jahren. Apropos Blue Origin, die deutsche Michi Wendhaus wird mit Blue Origin New Shepard ins All fliegen. Wer mir auf Instagram folgt, der wird mich vielleicht schon kennen, weil ich immer mal wieder Posts von ihr reposte. Die Luft- und Raumfahrtingenieurin ist nicht nur eine coole Socke und ich gönne ihr diesen Flug von Herzen. Vielmehr noch, ihr Flug wird für das stehen, für was Senkrechtstarter wie ein Evangelium predigt. Die Raumfahrt eröffnet sich gerade für alle. Michi ist durch einen Mountainbike-Unfall querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Für sie war damals der Traum vom Weltraum endgültig geplatzt, wie sie selbst sagt. Nun wird sie die Grenze zum Weltraum doch noch hinter sich lassen. Die Schwerelosigkeit, die ist für sie keine unbekannte. 2022 war sie trotz ihrer Behinderung auf einem Parabelflug in den USA. Mein Nachruf auf den Apollo 13-Kommandanten Jim Lovell, der hat euch letzte Woche bewegt. Für alle, die wie ich nicht genug vom Apollo-Programm bekommen können, eine Filmempfehlung hier. Drei Männer, ein Traum und ein tragisches Ende. Am 27. Januar 1967, da verbrennen Gus Grissom, Ed White und Roger Chaffee bei einem Routinetest in der Apollo 1-Kapsel. Wurde erst nachträglich Apollo 1 genannt, aber das wisst ihr wahrscheinlich. Der Film von Mark Craig, der zeigt in erschütternder Dichte, wie unter politischem Druck und technischer Hybris ein fatales Sicherheitsversagen möglich wurde, von entflammbaren Materialien bis zur versiegelten Einstiegsluke. Doch der Film erzählt noch eine andere Geschichte. Grissom, der sich aus einfachen Verhältnissen hochkämpfte, White, der Armstrongs Kinder bei einem Brand das Leben rettete, Chaffee, der liebevolle Vater, der im Hubschrauber über dem Garten seiner Familie kreiste. Der Film macht klar, diese Männer, die waren mehr als Märtyrer des Raumfahrtprogramms. Es sind die Aufnahmen aus Privatarchiven und die Stimmen der Hinterbliebenen, die ihre Geschichten tief bewegend machen. Es wird oft erzählt, ohne ihren Tod hätte es Apollo 11 nicht gegeben, aber Heldentum allein reicht nicht, um zu den Sternen zu greifen. Die, wie ich finde, sehr sehenswerte Dokumentation, die ist noch bis zum 6. November in der Arte-Mediathek verfügbar. Wer verstehen will, welchen menschlichen Preis der Weg zum Mond wirklich gekostet hat, der bekommt hier ein eindrucksvolles und bewegendes Zeitzeugnis jenseits von Pathos nah an den Menschen und ihren Geschichten. Auch ganz nah am Menschen ist mein Interview mit der ersten deutschen Frau im All, Rabea Rogge. Die Geräuschkulisse bei dem Interview, die war nicht optimal. Wir haben das Ganze für euch gefixt und erneut in einem zusammenhängenden Video hochgeladen. Ganz, ganz große Empfehlung. Fram 2, tolle Mission. Rabea, ganz tolle Frau, die wahnsinnig viel zu erzählen hat und das sehr lebendig tut. Verlinke ich euch unter dem Video. Für mich wäre ja selbst ein Apollo-Urinbeutel ein Artefakt, für das ich mir einen eigenen Schrein bauen würde. Aber klar, wo der Mensch hingeht, da hinterlässt er ganz einfach Müll. Das wird nicht zuletzt bei der Erschließung von Mond und Mars Thema werden. Die NASA hat die zweite Phase der Lunar Recycle Challenge gestartet, um innovative Recyclinglösungen für Mondmissionen zu finden. Gesucht werden Verfahren, um typische Abfälle wie Textilien, Kunststoffe, Schaumstoffe oder Metalle zu verarbeiten, die bei Betrieb, Bau und Industrieaktivitäten im All entstehen. Eine vierköpfige Crew könnte mehr als 2 Tonnen Einwegmüll erzeugen, ein erhebliches Problem für Langzeitmissionen. Preisgelder von insgesamt 2 Millionen US-Dollar winken erfolgreichen amerikanischen Teams. Für die Science-Fiction-Fans unter uns gibt's da ja schon lange Lösungen in der Literatur, die den Müll einfach molekular auseinandernehmen und dann neu zu dem zusammenzudrucken, was man gerade so braucht. Thema Drucken, das NASA Glenn Research Center, das hat mit dem neu entwickelten Hochtemperaturmetall GAX 810 den renommierten Preis Commercial Invention of the Year erhalten. Die 3D-druckbare Supralegierung übersteht Temperaturen von über 1000 Grad Celsius, ist deutlich formbarer als bestehende Materialien und hält über 1000 Mal länger durch, ideal für den Einsatz in Flugzeugen und Raketentriebwerken. 4 US-Unternehmen, die haben bereits Lizenzen zur Herstellung und Vermarktung erhalten. Wie eng Mensch und Maschine im All zusammenarbeiten können, demonstrierte kürzlich eine aufregende Mission. Der NASA-Astronaut Johnny Kim hat von der ISS aus ein komplettes Roboterteam auf der Erde gesteuert. Ein Vorgeschmack auf künftige Mond- und Mars-Missionen, bei der ja Distanz, Präzision und Vertrauen ineinander greifen müssen. Das Experiment Service Avatar, eine Kooperation zwischen ESA und DLR, soll zeigen, wie Astronauten in künftigen Mond- und Mars-Missionen komplexe Aufgaben mit Robotern ausführen können. Auf einem simulierten Marsgelände des DLR suchte der vierbeinige ESA-Roboter Spot autonom nach Proben. An einer Übergabestation, da übernahm Kim den humanoiden Roboter Roland Justin und dirigierte ihn per vordefinierter Kommandos, um die Proben in ein Ladefahrzeug zu verladen. Die Tests zeigten, dass Mensch und Maschine über große Distanzen effektiv und flexibel zusammenarbeiten können. Eine Zusammenarbeit mit Zukunft, wenn nämlich Mensch Hand in Hand mit Robotern auf Mond und Mars forschen und arbeiten muss. Auch Indien will unabhängiger und nachhaltiger im All werden und geht dabei einen historischen neuen Weg. Erstmals übernimmt ein privates Konsortium Aufbau und Betrieb einer nationalen Erdbeobachtungskonstellation. Damit positioniert sich Indien als ernstnehmender Akteur im globalen Markt von Daten aus dem All. InSpace, die Behörde, die Weltraumkommerzialisierung vorantreiben soll, hat den Zuschlag an Pixel, Dhruva Space, PiaSat und Satshur vergeben. In einem Public-Private-Partnership-Projekt sollen 12 Satelliten mit hyperspektralen, multispektralen und Radarnutzlasten entwickelt werden, vollständig in Indien gefertigt, gestartet und gesteuert. Ziel, die Abhängigkeit von ausländischen Daten verringern und Indiens Datenhoheit stärken. Die Anwendungen, die reichen von Präzisionslandwirtschaft, Überwachung von Wasserqualität bis zur Katastrophenhilfe. Die Satelliten, die sollen schrittweise innerhalb der nächsten 5 Jahre starten. Gerade das indische Startup Pixel, das sollte man beim Thema Erdbeobachtung auf dem Schirm haben. Und während Indien seine Erdbeobachtung ausbaut, richtet sich unser Blick jetzt weit nach draußen. Ein möglicher Planet bei Alpha Centauri A, entdeckt mit dem James Webb Weltraumteleskop, könnte zum erdnächsten direkt abgebildeten Exoplaneten werden. Ein Fund, der nicht nur die Forschung beflügelt, sondern auch unsere Vorstellung davon, wie nah andere Welten wirklich sein könnten. Gerade einmal 4 Lichtjahre entfernt von der Erde soll der Gasriese bei Alpha Centauri A sein. Sollte sich diese Entdeckung bestätigen, wäre es der erdnächste direkt abgebildete Exoplanet. Ein Meilenstein für die planetare Forschung außerhalb unseres Sonnensystems. Schnell hinfliegen ist leider nicht. Würden wir mit etablierter Technologie fliegen, dann würde die Reise mit dem Voyager 1-Tempo von 17 km pro Sekunde über 77.000 Jahre dauern. Ohne Bremsen, versteht sich. Mit dem Spitzentempo der Parker Solar Probe, immerhin 176 km pro Sekunde, das schnellste menschengemachte Objekt, da wären es nur 7.400 Jahre. Was glaubst denn du? Schickt die Menschheit mal Sonden zu unserem kosmischen Nachbarn? Schreib mir gern unter dem Video. Von wegen unter dem Video, da gibt's ja tatsächlich auch den Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. An dieser Stelle wieder ein riesen Dankeschön an alle Senkrechtstarter Schutzengel. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du dazu beitragen möchtest, aktiv den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, wie gesagt, unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Extra bekommst du dann ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Wir kommen zu den Starts der kommenden Woche. Am Sonntag, 17. August, da startet China eine Langemarsch 4C von Xicheng und eine Langemarsch 6A von Taichuan. Beide Nutzlasten sind mir nicht bekannt. Auch am Sonntag, da startet SpaceX eine Falcon 9 mit Starlink-Satelliten von Vandenberg. Ja, und dann am Mittwoch, 20. August, da soll von Baikonur eine russische Soyuz 2.1A mit Bion M Nummer 2 abheben. Ziel, biomedizinische Forschung im Orbit. Nur einen Tag später, Donnerstag, 21. August, da folgt erneut eine Falcon 9 von Vandenberg mit Starlinks. Ebenfalls für den 21. August, jedoch noch ohne genaues Startzeitfenster, ist der Start der SpaceX-Mission US Space Force 36 vom Kennedy Space Center geplant. Das ist ja die geheimnisvolle Mission der US Space Force mit dem Raumflugzeug X-37B. Am Sonntagmorgen, den 24. August, da startet SpaceX eine Falcon 9 mit der Cargo Dragon CRS SPX-33, geht mit Fracht zur ISS. Ebenfalls für den 24. August geplant, Start von Bandwagon 4, eine weitere Rideshare-Mission von SpaceX. Ja, und dann ist ja schon dann die nächste Woche, aber nehmen wir natürlich mit, 25. August, früh Montagmorgen, da könnte dann das Starship zum 10. Mal abheben. Hier noch einmal der Hinweis auf meinen exklusiven Naturtreu-Deal. Mit meinem Link und dem Code SENKRECHT10 bekommst du 10% Rabatt. gönn dir zum Beispiel wie ich das Kraftpaket und greif wieder an. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht getan hast, guter Zeitpunkt für ein Abo. Und nicht vergessen, das Interview mit Rabea Roggo. Das ist wirklich grandios. Verlinke ich dir hier. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön säckig bleiben. Dein Mo.